Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vaudois Versicherungen, dem Versicherer für KMU und Selbstständige.
NZZ Akzent. Als Außenminister ist man viel unterwegs, so wie Marco Rubio vergangene Woche. Los ging es in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Dort traf er den Präsidenten. Dann flog er weiter nach Kuwait fürs Händeschütteln und für Beratungen mit dem Kronprinzen und dem Emir. Und dann flog er wieder etwas runter am Persischen Golf entlang, diesem riesigen Becken, nach Bahrain für ein Gespräch mit dem dortigen König. Daniel, also Marco Rubio ist an der südlichen Küste des Persischen Golfs hin und her gereist, um über deren Nachbarland auf der oberen Seite des Golfs über Iran zu sprechen, mit dem sich jetzt alle wieder vertragen sollten. Vielleicht, falls das überhaupt möglich ist.
Ja, genau, das war sein Ziel. Er war auf Werbetour und zwar für den sogenannten Iran-Deal. Dieses Abkommen, diese Absichtserklärung, die Donald Trump und die amerikanische Regierung mit den Iranern abgeschlossen hat. Man erinnert sich, da waren ja auch die Schweizer involviert mit den Verhandlungen auf dem Birkenstock in der Innerschweiz. Und dieses Abkommen, das haben die Amerikaner dann ziemlich schnell gemerkt, kam am Golf eben nicht so gut an. Die Golfstaaten waren nicht sehr glücklich damit.
Trumps Abkommen mit Iran stößt den Golfstaaten sauer auf. Wie sie jetzt darauf reagieren können und auch müssen, erklärt der Nahostkorrespondent Daniel Böhm. Ich bin Simon Schaffer. Wir erinnern uns, im Krieg erreichten iranische Geschosse Kuwait, Bahrain, Katar, Saudi-Arabien und eben auch die Vereinigten Arabischen Emirate. Diese Golfstaaten wurden also ungewollt Teil dieses Krieges. Und nun scheint dank dieses wackeligen Abkommens zwischen den USA und Iran zumindest das Schlimmste vorbei. Aber wenn du jetzt sagst, dieses Abkommen gefällt diesen Golfstaaten dann doch nicht, wie waren denn die Reaktionen dort?
Ja, also auf den ersten Blick gab es einen Schock. Also als ich da war, ich war ja in den Vereinigten Arabischen Emiraten, das ist eines dieser Länder am Golf, und habe da auch mit Leuten gesessen, die sich ein bisschen auskennen, die Kontakte haben zu den politischen wichtigen Entscheidungsträgern im Land. Und die meinten, das war schon ein Schock. Alle waren ein bisschen auch entsetzt, als sie diese ganzen 14 Punkte gesehen haben, die eben dieses Abkommen ausmachen. Man fühlte sich ein bisschen übergangen, überrumpelt. Man hat den Eindruck gehabt, dieses Abkommen macht den Iran stärker. Der Iran wird eigentlich belohnt für diesen Krieg und auch dafür, dass er die Golfstaaten angegriffen hat. Das war ja für diese Länder in der Region ein ganz großer Schock, dass sie eben diese ganzen Raketenangriffe abbekommen haben. Man hat das als Bedrohung gesehen plötzlich. Ich hatte da Angst, hat man auch ein bisschen mehr Schutz erwartet. Aber gleichzeitig war es auch so, dass viele Golfstaaten vorher Einfluss genommen haben auf die Amerikaner und gesagt haben, es wäre nicht so schlecht, wenn dieser Krieg beendet werden würde.
Ja.
Also es gab so ein bisschen eine widersprüchliche Reaktion. Einerseits war man froh, dass der Krieg vorbei ist, war ja schlecht, dass diese Bomben immer gefallen sind auf die eigenen Länder. Andererseits gab es eben auch diesen Schock, dass man gesagt hat, ah, aber der Vertrag, wie der jetzt genau aussieht, das ist nicht gut für uns.
Ja. Was sind denn die konkreten Ängste der Golfstaaten jetzt?
Also der wichtigste Punkt ist, glaube ich, diese Straße von Hormuz.
Klar.
Den Begriff hat wahrscheinlich jeder gehört in den letzten Wochen, dass diese Meerenge zwischen Iran und den Golfstaaten, wo der ganze Verkehr durchgeht. Das ist Öl und Gas, was auf Schiffen rausgebracht wird. Aber es sind ja auch normale Frachtschiffe, wo halt alle Güter in diese Staaten am Golf reingebracht werden. Und die Golfstaaten haben jetzt einfach Angst, dass die Iraner, die diese Straße von Hormuz quasi zwangsmäßig geschlossen haben während dem Krieg, dass die bisschen die Autorität über diese Straße behalten, dass sie entweder Geld verlangen für die Durchfahrt, dass sie das dann immer als Druckmittel benutzen und dann sie selber, also die Golfstaaten, dann quasi von den Iranern abhängig sind. Das ist so die Hauptangst. Dann gibt es halt auch noch ein bisschen andere Ängste. Es gibt dann in den umliegenden Ländern die Angst vor Chaos oder von einem wirtschaftlichen Abschwung. Man muss wissen, fast alle von diesen Golfstaaten haben in den letzten Jahren versucht, ihre Wirtschaft zu entwickeln. Manche von ihnen wollen auch unabhängig werden vom Erdöl, was da ja so wichtig war und immer das die wichtigste Einnahmequelle ist.
Ja.
Zum Beispiel Saudi-Arabien will das tun, will deswegen auch die Fußballweltmeisterschaft 2034 austragen. Und damit diese ganzen Entwicklungsprogramme funktionieren, sind die Länder auf eine Stabilität angewiesen und eine Offenheit. Und da haben sie eben Angst, dass halt der Tourismus ausbleibt, dass der Handel zurückgeht, wegen der Unsicherheit, die dieses Abkommen auch so ein bisschen mit sich bringt.
Was denkst du, hat denn diese Charme-Offensive, hat denn diese Werbetour von Marco Rubio irgendwie geholfen? Hat sie beruhigen können?
Also ich glaube, auf den ersten Blick war es schon gut, dass jemand gekommen ist. Andererseits sind die Fragen immer noch offen und das wird sich, glaube ich, auch nicht so schnell ausräumen lassen. Man weiß ja auch noch nicht genau, wie dieses Abkommen am Ende dann wirklich aussehen wird. Es ist ja, wie gesagt, eine Absichtserklärung bisher. Die Details müssen ja immer noch ausgehandelt werden. Für die Länder am Golf stellen sich aber auch andere Fragen. Zum Beispiel, wie kann man sich noch auf die Vereinigten Staaten verlassen? Die USA waren immer der wichtigste Partner, vor allem in Sicherheitsfragen für diese Länder. Man hat die Waffen gekauft, die Amerikaner hatten Militärbasen da. All das ist jetzt ein bisschen in Frage gestellt. Dieses Sicherheitsgefühl ist auch verschwunden, dieses Gefühl, dass viele Länder dort hatten, dass man eben von den ganzen Kriegen und Krisen, die im Nahen Osten ja immer wieder ausbrechen, dass man da so ein bisschen abseits steht und sich fernhalten kann, das ist auch erschüttert. Und vor allem müssen die Länder halt auch jetzt neue Wege finden, mit dem Iran umzugehen. Es ist ein Nachbar, dieses iranische Regime, von dem man zum Teil auch gehofft hat, heimlich, dass das weggeht im Krieg, das ist jetzt da, um zu bleiben. Und jetzt muss man eben neue Wege finden, wie man mit dem Nachbar umgeht.
Wie könnten denn Wege aussehen? Wie könnten denn die Golfstaaten jetzt neue Wege finden? Oder was wären denn neue Wege, um mit Iran umzugehen?
Ja, das ist eben interessant. Das hat sich schon im Krieg gezeigt. Und da muss man vorher wissen, dass diese Staaten alle ein bisschen anders sind. Also es gibt da verschiedene Strategien und auch verschiedene Bedürfnisse. Wenn man mal so guckt, ich war zum Beispiel in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Vereinigte Arabische Emirate kennt man in der westlichen Welt, wo da ist Dubai. Dubai ist ja so eine Stadt, kennen alle, ist berühmt, Instagrammer, Bling Bling, Glitzerstadt, ne, alle haben das mal gesehen. Das ist aber eine Facette dieser Stadt. Es gibt aber auch, es ist eine Handelsstadt, es gibt ja ganz viele Leute aus aller Welt, die zum Arbeiten hinkommen. Also das ist durchaus so eine Stadt mit einer richtigen Wirtschaft. Das heißt, die Emirate sind eben darauf angewiesen, dass diese Wirtschaft funktioniert und die Offenheit funktioniert, dass der Flughafen offen bleibt und so weiter und so fort. Dann gibt es andere Länder, zum Beispiel Katar, kleines Land, kennt man auch, hat die Fußballweltmeisterschaft stattgefunden vor 4 Jahren. Das ist ein bisschen anders gelagert. Das ist ein Land, das komplett vom Gasexport abhängig ist, ist sehr reich. Das Gas wird einfach nur übers Meer exportiert. Das heißt, das Land ist vor allem davon abhängig, dass eben Ruhe herrscht und es dieses Gas exportieren kann. Die Kataris haben relativ früh angefangen, zwischen Amerika und Iran zu vermitteln. Katar hat schon in den letzten Jahren immer wieder versucht, durch Mediation und gute Dienste, ein bisschen wie die Schweiz, sich selber abzusichern. Man erinnert sich, die waren ja auch beteiligt in Verhandlungen zwischen der Hamas und Israel, damals in Gaza. Jetzt haben sie das wieder getan, obwohl sie beschossen wurden und haben eben auch versucht, durch das die Lage zu beruhigen. Und dann haben wir noch Saudi-Arabien, das ist so ein bisschen die Supermacht der Region, wenn man will, im Golf. Das ist das größte Land. Da ist alles auch ein bisschen anders gelagert. Das ist ein ehemals konservatives Königreich mit der größeren Bevölkerung, doch geografisch viel größer. Und das Land ist dabei, seine Wirtschaft umzubauen, von so einem ganz verschlossenen, ultrakonservativen Ölland zu etwas, was ein bisschen offener und moderner werden soll. Und die Saudis, die sind vor allem auch an Stabilität angewiesen. Die wollen Geld investieren in eigene Projekte, Großprojekte im eigenen Land. Und all diese verschiedenen Bedürfnisse, die die Länder haben, führen eben dann so ein bisschen dazu, dass sie unterschiedliche Wege gehen. In den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo ich war, da hat man sich dazu entschlossen, mit den Israelis zusammenzuarbeiten. Das Land hat mit Israel Frieden geschlossen im Jahr 2020. Deswegen haben die auch ganz viel Beschuss abbekommen von den Emiratis unter anderem. Und die waren anfangs ganz stark für so einen Regimewechsel in Teheran. Die haben zum Teil auch selber mitgekämpft. Also die haben dann, als sie beschossen wurden, ihre eigene Luftwaffe losgeschickt, um iranische Anlagen zu bombardieren. Und jetzt musste dieses Land mit ansehen, wie die Amerikaner eben Frieden schließen wollen mit Iran, und die mussten dann umschwenken und dann müssen jetzt einen neuen Kurs suchen.
Wir sind gleich zurück.
Als Unternehmerin oder Unternehmer sind Sie 100% bei Ihrem Projekt. Wir 100% bei Ihrem Schutz. Bei der Woodwars begleiten wir Sie rasch, präzise und langfristig mit einer vertrauenswürdigen Ansprechperson, die Ihnen jederzeit zur Seite steht. So können Sie sich auf das Wachstum Ihres Geschäfts konzentrieren und Ihren Unternehmergeist frei entfalten.
Wie ist es bei den anderen? Du hast kurz die Länder schon aufgezählt. Wie ist es mit den kleineren, eben zum Beispiel Kuwait, Bahrain, wirklich sehr kleine Monarchien? Was machen die?
Die anderen, die kleineren Golfstaaten, Bahrain, das ist eine kleine Insel in der Nähe von Katar, und Kuwait, die sind noch in der schwierigeren Situation, weil die komplett abhängig sind, halt alles übers Meer zu transportieren. Die haben aber auch, wie alle, versucht, beruhigend einzuwirken, haben auch den Amerikanern gesagt, ja gut, wenn ihr diesen Krieg beendet, sind wir nicht dagegen. Und dann gibt es zuletzt auch noch Oman. Das ist so ein bisschen Spezialfall. Das ist nicht eins von diesen ganz kleinen Scheichtümern am Golf da. Das ist so ein Königreich, also Sultanat, liegt ein bisschen weiter südlich. Das liegt jenseits der Straße von Hormuz. ist aber Anrainer von dieser Wasserstraße. Und die Omanis haben so eine eigene Strategie gefahren. Die haben von Anfang an immer sehr enger mit dem Iran zusammengearbeitet, waren auch Verhandlungsführer lange Zeit und waren immer gegen diesen Krieg. Und einer der Gründe ist eben, dass die Omaner als Anrainer von der Straße von Hormuz auch ein Interesse daran haben, dass der Verkehr da gut läuft. Und inzwischen ist es auch so, dass eben Verhandlungen stattfinden zwischen den Iranern und den Omanis über eine mögliche gemeinsame Verwaltung dieser Straße.
Mhm. Also dass dann beide auch davon profitieren würden?
Das ist korrekt. Beide könnten dann eventuell, zumindest ist das die iranische Vorstellung, davon profitieren.
Okay, das finden dann wahrscheinlich nicht alle toll, wenn dann irgendwelche Gebühren erhoben werden oder so.
Genau, das ist genau richtig. Das finden eben die anderen Golfstaaten, die wir vorher alle aufgezählt haben, das halt gar nicht toll. Also nehmen wir jetzt beispielsweise eben Katar oder Kuwait oder Bahrain, diese kleinen Länder, die eben völlig abhängig sind. Jedes Gas, jede Gastonne, jedes Ölfass, das dort produziert wird, muss durch diese Straße. Und jetzt müssen die Geld zahlen, weil eben dann die Omanis mit den Iranern sich verständigen auf so eine Art Kommission, die dann da Gebühren erhebt. Das ist, finden die natürlich gar nicht toll und es zieht dann auch den Ärger der anderen Golfstaaten zu. Also man hat das schon auch gehört, als ich dann da war. Am Golf hat man schon gehört, dass die nicht glücklich waren über das.
Mhm.
Und dass das nicht nur am Golf für Ärger sorgt, hat man auch gemerkt, dass Rubio zu Besuch war, der amerikanische Außenminister. Der hat das auch dann nochmal bekräftigt, dass das halt überhaupt nicht akzeptabel ist.
But there are certain things that for us are important to point out now that will never be acceptable. The first is the Straits of Hormuz are international waters. International waterways do not belong to any nation state.
Also er sagte zum Beispiel, das sind internationale Gewässer, die gehören niemandem, da wird es keine Maut geben.
Ja.
Das war auch so ein Ziel, um die Golfstaaten zu beruhigen. Und dann war es aber so, dass dann plötzlich eben die Oman und Iran am Dienstag trotzdem angekündigt haben, ja, wir werden wohl Gebühren erheben. Also da hat man gesehen, wie sich dieser Konflikt eben zuspitzt.
Ja. Können denn die anderen Golfstaaten dagegen überhaupt etwas machen?
Das ist wirklich schwierig. Es kommt darauf an, welche Staaten. Also die kleinen Katar, Bahrain, Kuwait, die so abhängig sind von dieser Seeroute, für die ist es ganz schwer, die können fast nichts machen. Die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien, die können vielleicht ein bisschen was machen. Beide Länder haben nämlich einen Hafen, der unabhängig ist von dieser Straße von Hormuz. Da können sie eine Pipeline ausbauen. Die haben auch Pipelines. Also in Saudi-Arabien gibt es eine Pipeline, die quer durchs Land zum Roten Meer geht. In den Vereinigten Arabischen Emiraten geht es eine, die direkt ans Indischen Ozean führt. Das heißt, diese Pipelines könnten theoretisch ausgebaut werden und dann könnte man das Öl oder Gas dann durch diese Pipelines pumpen und halt diese Straße von Hormuz zumindest partiell umgehen. Aber selbst all diese Umgehungsmöglichkeiten würden natürlich das Problem nicht ganz lösen. Man kann ja nicht alles durch diese Pipeline schicken. Manche Dinge müssen ja trotzdem immer noch mit dem Schiff geliefert werden. Das heißt, es würde dann auch eine Zeit lang dauern, bis sich diese ganze Infrastruktur angepasst hätte. Das ist eine. Politisch gesehen ist auch eine Frage, was die Golfstaaten dagegen machen können. Der Krieg hat ja jetzt gezeigt, dass es nicht einfach ist, die iranische Regierung von der Macht zu vertreiben. Das haben die Amerikaner nicht geschafft. Die Israelis haben es nicht geschafft. Gemeinsam haben sie es nicht geschafft. Es ist natürlich schwierig für die Golfstaaten, die militärisch viel schwächer sind als diese beiden Länder, das ebenfalls zu schaffen. Das heißt, auf eine gewisse Art und Weise werden sich die Golfstaaten irgendwie mit dieser neuen Situation arrangieren müssen. Und sie werden halt versuchen, in der Zukunft dann vielleicht die Bedingungen zu schaffen, um das zu ändern.
Aus allem, was ich jetzt von dir höre, schließe ich, es verändert sich definitiv etwas. Eben auch die Rolle der Golfstaaten. Wie siehst du denn diese Rolle dieser Staaten in den kommenden Wochen und Monaten vielleicht?
Also ich glaube, für diese Länder ist es wichtig, dass sie halt irgendwie auch die Initiative ergreifen. Es gibt von den Saudis zum Beispiel, von Saudi-Arabien gibt es so ein bisschen diesen Versuch jetzt, all die Golfstaaten gemeinsam an einen Tisch zu bringen, dass man auch mit Iranern direkt mal verhandelt und versucht, irgendwie ein neues Zusammenleben zu definieren. Es ist aber halt die Frage, wie gut diese Länder auch miteinander zusammenarbeiten können. Es gab in der Vergangenheit immer wieder Konflikte zwischen diesen Staaten. Man muss sich vorstellen, das sind alles so autoritäre Staaten mit Herrscherfamilien, die dann immer wieder mal aneinander geraten. Mhm. Jeder macht auch so ein bisschen sein eigenes Ding. Und das ist halt ein Problem. Als ich mit Experten gesprochen habe, gerade Rüstungs- und Waffenexperten, haben die mir halt gesagt, für die Golfstaaten wäre es sehr gut, wenn sie beispielsweise in der Luftabwehr zusammenarbeiten würden. Das wird ihnen halt größere strategische Tiefe geben, man könnte bessere Systeme gemeinsam ausarbeiten und das wird sie auch ein bisschen mehr schützen vor dem Iran. Das Problem ist einfach, dass es eben immer schwierig ist, dass diese Länder zusammenarbeiten und einander vertrauen. Und im Moment sieht man eher, dass sich so ein bisschen zwei Gruppen gebildet haben. Also man hat da einerseits die Vereinigten Arabischen Emirate, also Dubai und Abu Dhabi, da wo ich war, die eben auch Frieden mit Israel geschlossen haben mit dem Abraham-Abkommen, die sind noch näher an Israel rangerückt. Man hat sich da auch im Krieg unterstützt. Da auf der anderen Seite gibt es eben Saudi-Arabien und Katar, das sind ein bisschen konservativere Länder, die sich jetzt eher so der Türkei, Pakistan, diesen Partnern annähern. Und das heißt, da gibt es auch so ein bisschen zwei Gruppen, die sich bilden. Und das macht natürlich dieses gemeinsame Arbeiten an der Zukunft schwierig. Und dann gibt es halt einen großen Punkt und eine große Frage, die sich stellt. Im Nahen Osten war der Golf ein Fortschrittsmodell. Es war immer so ein bisschen was wie so ein Erfolgsmodell der Region. Da sind Leute hingegangen, die arbeiten wollten. Da gab es keinen Krieg, da wurde das Geld zwar in einem autoritären System, aber doch irgendwie ein bisschen zukunftsfördernd angelegt in diesen ganzen großen Städten, die sie da gebaut haben. Und dieses Modell war immer so ein bisschen eine Hoffnung für viele Leute im Nahen Osten. Jetzt droht natürlich mit dieser Unsicherheit, dieses Modell in Gefahr zu geraten. Und die Folgen, wenn dieses Modell scheitern würde, weil eben man keine neue Gangart findet, weil die Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist, wären die Folgen natürlich für den ganzen Nahen Osten unabsehbar.
Danke dir.
Ja, danke ebenso und Grüße nach Zürich.
Das war der Akzent mit dem Nahostkorrespondenten Daniel Böhm. Mein Name ist Simon Schaffer. Bis zum nächsten Mal.